SR Info. Bilanz am Abend.
Heute mit Katrin Aue. Herzlich willkommen. Die NATO wird 75 und von Hirntod, wie Frankreichs Präsident Macron mal den Zustand des Verteidigungsbündnisses bezeichnete, ist keine Rede mehr. Gleich unser Thema. Außerdem bekommt die Bundeswehr eine neue Führungsstruktur und die Schauspielerin Vera Tschechowa ist tot. Wir erinnern an sie. Im Schatten des russischen Angriffskriegs in der Ukraine hat die NATO heute Geburtstag gefeiert. Heute vor 75 Jahren wurde das Verteidigungsbündnis aus der Taufe gehoben, damals mit nur 12 Mitgliedern. Heute sind es 32 Mitglieder, die einander zur Hilfe kommen sollen, falls eines von ihnen angegriffen wird. So die Grundidee. Aber allzu viel Feierstimmung war heute nicht in Brüssel. Zu groß ist die Sorge über die Lage in der Ukraine und angesichts der bevorstehenden Präsidentenwahl in den USA. Sabrina Fritz berichtet.
Die Feier war nüchtern und trotzdem war es ein Tag der Emotion. Das 75-jährige Jubiläum der NATO war geprägt von den jüngeren Mitgliedern aus Osteuropa, aus Rumänien, Polen, Estland und Litauen. In ihren kurzen Reden war die Erleichterung spürbar, einem Bündnis anzugehören, das für ihre Sicherheit sorgt. Gleichzeitig wuchs die Sorge um die Ukraine, die diesen Schutz nicht genießt. Der ukrainische Außenminister Kuleba, der ebenfalls eingeladen war, bat dringend um Abwehrsysteme gegen russische Drohnen und Raketen. An ihrem 75. Geburtstag gab die NATO ein sehr lebendiges Bild ab. NATO-Generalsekretär Stoltenberg will das Bündnis mit mehr Geld und Befugnissen ausstatten. Das Ziel: weniger Abhängigkeit von den USA. Ich glaube nicht alleine an Amerika, ich glaube an Amerika und Europa, sagt er bei der Feier in Brüssel. Auch Russland meldete sich zum NATO-Jubiläum zu Wort. Die Beziehungen seien inzwischen auf ein Konfliktniveau abgekühlt, hieß es aus Moskau.
Heute vor 75 Jahren ist die NATO gegründet worden. Sie ist als Verteidigungsbündnis zurzeit unumstritten, wie lange nicht. Dazu der Kommentar von Paul Vorreiter aus dem ARD-Studio Brüssel.
Nicht mal 5 Jahre ist es her, da hatte Frankreichs Präsident Macron der NATO noch den Hirntod attestiert. Inzwischen besteht kein Zweifel, dass das Militärbündnis während des russischen Angriffskriegs in der Ukraine wieder so lebendig geworden ist, wie seit dem Kalten Krieg nicht mehr. Trotzdem sind Zweifel angebracht, ob die NATO die Zeitenwende wirklich vollzieht. Die nachlassende Unterstützung für die Ukraine setzt die Glaubwürdigkeit des Bündnisses aufs Spiel. Rein rhetorisch lässt Generalsekretär Stoltenberg keinen Zweifel daran, dass Moskau keines seiner bisherigen Kriegsziele erreicht hat. Putin hat weniger NATO vor seiner Haustür erreichen wollen und stattdessen das Gegenteil bekommen. Mit Finnland und Schweden ist das Militärbündnis um 2 Mitglieder gewachsen. Aus Sicht des Generalsekretärs ist auch die Ukraine so nah an einem Beitritt zur NATO wie noch nie. Immer wieder zeigt sich Stoltenberg davon überzeugt, dass die USA ihre Hilfe für Kiew fortsetzen werden. In Wahrheit jedoch entpuppen sich viele dieser Stanzen als unglaubwürdig und dürften in Moskau nur für Gelächter sorgen. Die ausbleibende Unterstützung aus Washington für die Ukraine zwingt die NATO dazu, die Waffenlieferungen womöglich bald selbst zu koordinieren und insgeheim auch Trump sicher zu machen. Das äußert sich in dem Vorstoß, ein Ukraine-Paket in Höhe von 100 Milliarden Euro für 5 Jahre zu schnüren. Der Generalsekretär müsste eigentlich wissen, dass ähnliche, weniger teure Pläne bereits auf EU-Ebene gescheitert sind. Und schon jetzt zeichnet sich ab, dass das Geld niemals zusammengetrommelt werden wird. Zu unterschiedlich ist die Bereitschaft der NATO-Mitglieder, der Ukraine zu helfen. Die militärische Unterstützung durch Frankreich, Spanien und Italien bleibt weit hinter den Erwartungen und Möglichkeiten zurück. Das Überleben der Ukraine hängt weitgehend an der deutschen Entschlossenheit, Kiew großzügig mit Waffen und Munition auszustatten. Seit einiger Zeit deutet Kanzler Scholz immer wieder auf das Missverhältnis hin, aber ohne Lerneffekt bei den NATO-Partnern. Mit dem Ergebnis, dass die Lage für die Ukraine noch nie so ungünstig aussah, die Situation auf dem Schlachtfeld zu drehen. Damit schreitet die Ukraine auch keinen Millimeter voran, Teil der NATO zu werden. Schon jetzt ist klar, dass Kiew keine Einladung zum Beitritt beim Gipfel im Juli in Washington ausgesprochen wird. Ein konkretes Beitrittsdatum steht im Bündnis erst recht nicht zur Debatte. Eine Maxime der NATO ist es, neue Mitglieder aufzunehmen, die die Sicherheit des Bündnisses mehren helfen. Nur das Gegenteil könnte die Ukraine gerade zur NATO beitragen. All das weiß man im Kreml. Es dürfte Putin darin bestärken, dass er die NATO kaum ernst nehmen muss. Zum 75. Jubiläum müsste sich das Militärbündnis also wieder darauf besinnen, wie es glaubwürdig abschrecken kann. Die NATO kann auf jahrzehntealte Erfahrungen zurückblicken.
Die Meinung von Paul Vorreiter zum Zustand des Verteidigungsbündnisses NATO. Auch die Bundeswehr ist nicht im allerbesten Zustand, mal vorsichtig gesagt. Deshalb ja die von Kanzler Scholz ausgerufene Zeitenwende. Deshalb auch die Ansage von Verteidigungsminister Pistorius, die Bundeswehr müsse kriegstüchtig werden. Nur wie? Heute wurde in Berlin eine Strategie dafür vorgestellt. Christina Nagel war dabei.
Der Verteidigungsminister wirkt zufrieden. Der Presseraum ist bis auf den letzten Platz besetzt, das Interesse groß, dem Anlass angemessen, wie Boris Pistorius findet. Schließlich hat er Richtungsweisendes zu verkünden.
Ich darf Ihnen heute vorstellen, wie die Bundeswehr der Zeitenwende aussehen wird.
Die Bundeswehr der Zeitenwende, das ist eine Bundeswehr, die sich nicht mehr primär mit Katastrophenhilfe und Auslandseinsätzen beschäftigt, sondern für die eine neue, alte Aufgabe wieder in den Mittelpunkt rückt, die Landes- und Bündnisverteidigung. 5 Monate lang hat Verteidigungsminister Boris Pistorius deshalb Strukturen und Entscheidungswege auf den Prüfstand stellen lassen. Das erklärte Ziel: schlankere Strukturen, schnellere Entscheidungen. Der wohl wichtigste Punkt: statt bisher 2 Führungsstellen wird es künftig nur noch 1 operatives Kommando für alle Einsätze geben, egal ob diese im Inland oder im Ausland stattfinden.
Die Vorteile dieses neuen operativen Führungskommandos liegen auf der Hand. Schnelle Entscheidungen aufgrund eines gemeinsamen 360-Grad-Lagebildes, eines Gesamtbildes und damit auch die Fähigkeit, die Leitung des Ministeriums aus einer Hand in allen Einsatz- und Einsatzangelegenheiten beraten zu können.
Um im Kampf gegen hybride Gefahren, gegen Hackerangriffe oder auch Desinformation besser gerüstet zu sein, wird der Bereich Cybersicherheit aufgewertet. Er wird zur Teilstreitkraft und steht damit auf einer Ebene wie das Heer, die Marine und die Luftwaffe. Neu geordnet werden soll nach dem Willen von Boris Pistorius auch der sogenannte Unterstützungsbereich. Hier sollen künftig unter anderem der Sanitätsdienst und die Logistik ihren Platz finden. Ein Vorschlag, der intern für Diskussionen gesorgt hat, nicht zuletzt, weil diese Bereiche an Eigenständigkeit verlieren. Dass es nun auch öffentlich weitere Debatten geben wird, liegt für den Verteidigungsminister in der Natur der Sache.
Wenn es nicht so wäre, dann wäre es keine Reform. Eine Reform, die den Anspruch erhebt, eine zu sein, an der muss man sich auch reiben.
Und Reibungspotenzial sehen viele, vor allem in der Opposition. Von Schaufensterpolitik ist die Rede, von einer Umetikettierung bestehender Strukturen. Die Reform gehe nicht weit genug, heißt es. Wesentliche Fragen blieben offen, kritisiert die CDU-Politikerin Serap Güler. Nicht nur was die konkrete Umsetzung der Reform angehe, sondern auch mit Blick auf grundsätzliche Probleme, den Personalmangel und die Finanzierungslücken.
Wie schaffen wir das, die Zielmarke von 203.000 Soldatinnen und Soldaten tatsächlich zu erreichen? Und ganz, ganz wichtig, er hat heute angekündigt, der Minister, dass im Haushalt, in seinem Haushalt für nächstes Jahr 6,4 Milliarden fehlen. Er hat aber nicht gesagt, wie diese Lücke, Finanzierungslücke geschlossen werden soll.
Was Pistorius allerdings gesagt hat, ist, dass er das Thema Wiedereinführung der Wehrpflicht weiter vorantreibt. Er rechnet damit, noch im April eine Übersicht über mögliche Modelle vorgelegt zu bekommen. Über diese soll dann erst intern und später dann auch politisch diskutiert werden.
Die jüngsten Vorwürfe gegen Petra Büstron wiegen schwer. Der AfD-Politiker soll Gelder über das Nachrichtenportal Voice of Europe erhalten haben. Das Medium gilt als Plattform für pro-russische und populistische Propaganda. Dass Büstron, der auch AfD-Kandidat für die Europawahl ist, enge Kontakte nach Russland hält, das ist allgemein bekannt. Aber dass er Teil eines russlandfreundlichen Propagandanetzwerks sein soll, das hat eine neue Qualität. Nun hat er sich gegenüber seiner Partei geäußert. Philipp Brost berichtet.
Peter Büstron selbst weist die Vorwürfe zurück. In seiner schriftlichen Erklärung, die dem ARD-Hauptstadtstudio vorliegt, antwortet er dem Parteivorstand der AfD. Demnach habe er zu keinem Zeitpunkt Geldzahlungen oder Kryptowährungen von dem russischen Propagandaportal Voice of Europe bekommen. Büstron selbst sieht in den Anschuldigungen eine staatlich gesteuerte Verleumdungskampagne gegen ihn und seinen Parteikollegen Maximilian Krah, der als Spitzenkandidat für die AfD bei der Europawahl antritt. Für den Politikwissenschaftler Hajo Funke ist die Erklärung von Büstron allerdings nicht glaubwürdig.
Ich glaube, das sind sehr heftige Vorwürfe. Nicht umsonst reagiert die Spitze der Partei und sie wissen, dass da was auf sie zurollt. Die Indizien sind sehr stark. Der tschechische Geheimdienst hat Dinge weitergegeben, einen deutschen Geheimdienst, also da kommt was.
Medienberichten zufolge soll eine Tonaufzeichnung belegen, dass der AfD-Politiker Peter Büstron Geld aus Russland angenommen hat. Die Aufnahme wurde bisher aber nicht veröffentlicht. Nach ARD-Informationen gibt es auch innerhalb der AfD Hinweise darauf, dass Geld geflossen sein könnte. Mal ist die Rede von 5.000 Euro, mal von 20.000 Euro. Eine offizielle Bestätigung dafür gibt es bis jetzt nicht. Für Verteidigungsminister Boris Pistorius ist der Fall dennoch keine Überraschung. Er warnt schon länger davor, dass Russland gezielt Einfluss auf deutsche und europäische Politiker nimmt.
Wenn wir von dem gleichen Abgeordneten reden, beziehungsweise von dem Kandidaten für die Europawahl der AfD, dann habe ich ja durchaus bedacht, auch vor einiger Zeit im Bundestag von der fünften Kolonne Moskaus gesprochen. Eine solche, ich weiß, harte Bemerkung wird aber gerade noch mal durch solche Momente dann bestätigt, wenn sie sich bestätigen.
Für die AfD ist der Schaden schon jetzt groß. Im bevorstehenden Europawahlkampf wird sich die AfD für ihre engen Kontakte nach Russland rechtfertigen müssen. Unstrittig ist, dass sowohl Peter Büstron als auch AfD-Spitzenkandidat Maximilian Krah dem russischen Propagandaportal Voice of Europe mehrfach Interviews gegeben haben. Fotos zeigen zudem die enge Beziehung der AfD-Politiker zu dem Betreiber der Plattform, einem engen Vertrauten von Wladimir Putin. Auch innerhalb der AfD wird die Diskussion weitergehen. Die Parteispitze will sich erst in den kommenden Tagen mit der Erklärung von Peter Büstron auseinandersetzen.
Währenddessen ist bekannt geworden, dass gegen mindestens 400 Polizeibeamte derzeit deutschlandweit intern ermittelt wird oder es läuft ein Disziplinarverfahren gegen sie wegen des Verdachts auf rechtsextremistische Gesinnung oder der Unterstützung von Verschwörungsideologien. Das geht aus einer Abfrage von Stern und RTL in den Innenministerien der Bundesländer hervor. Das Saarland meldet keinen Verdachtsfall, kein Verfahren deshalb derzeit. Aber da die Behörden in Berlin, Bremen, Thüringen und Mecklenburg-Vorpommern keine aktuellen Zahlen liefern konnten, dürfte die tatsächliche Zahl bundesweit höher liegen als 400 Beamte. Reaktionen auf die Recherche fasst Lea Eichhorn zusammen.
Wer den Staat ablehnt, kann ihm nicht dienen. Das betont SPD-Ministerin Nancy Faeser in einem schriftlichen Statement. Sie weist darauf hin: Erst Anfang dieses Monats wurde das Disziplinarrecht für Bundesbeamte verschärft. So sollen Extremisten schneller aus dem öffentlichen Dienst entfernt werden können. Die neue Regelung ist in den Augen des unabhängigen Polizeibeauftragten der Bundesregierung Uli Grötsch ein wichtiges Signal. Sie gilt allerdings nur für Beamte des Bundes. Grötsch fordert daher die Bundesländer auf, vergleichbare Regeln für die Landesbehörden zu schaffen. Gegen mindestens 400 Polizeibeamte der Länder wird bundesweit ermittelt oder laufen Disziplinarverfahren, weil sie unter dem Verdacht stehen, rechtsextrem zu sein. Das geht aus den Antworten der Innenministerien von 12 Bundesländern auf die Anfrage von Stern und RTL hervor. Berlin, Mecklenburg-Vorpommern, Bremen und Thüringen steuerten keine Zahlen bei. Es könnte bundesweit also noch mehr Polizisten unter Extremismusverdacht geben.
Es ist 17.42 Uhr, Zeit für den Nachrichtenüberblick von Sarah Sasso.
Die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Deutschland ist im März eingebrochen. Wie das Kraftfahrtbundesamt mitteilte, gingen die Neuzulassungen im Vergleich zum Vorjahr um rund 30% zurück. Der Anteil der E-Autos bei den Neuzulassungen lag im vergangenen Monat nur noch bei rund 12%. Vor einem Jahr lag der Marktanteil noch bei gut 18%. Experten sehen aktuell trotz hoher Rabatte der Hersteller nur eine schwache Nachfrage nach Autos. Der Wegfall der staatlichen Umweltprämie habe zu erheblicher Verunsicherung am E-Automarkt geführt. Im Saarland arbeiten immer mehr Frauen in sozialversicherungspflichtigen Jobs. Wie die Regionaldirektion Rheinland-Pfalz-Saarland mitteilte, stieg die Zahl der beschäftigten Saarländerinnen um 2% an. Die Zahl der Männer ging hingegen leicht zurück. Besonders viele Frauen üben Berufe in Teilzeit aus. 80% der sozialversicherungspflichtigen Teilzeitbeschäftigten im Saarland sind Frauen. Mit Blick auf den Ausbildungsmarkt verzeichnet die Regionaldirektion in Saarbrücken einen deutlichen Rückgang. In den vergangenen 5 Jahren ist die Anzahl der Bewerber um rund 10% zurückgegangen. Der deutsch-französische Küchen- und Möbelhersteller Schmidt will sein Stammhaus in Türkismühle weiterhin modernisieren. Es sollen weiter Millionen in die Automatisierung des Werks gesteckt werden, teilte das Unternehmen mit. Seit vergangenem Jahr seien rund 4 Millionen Euro investiert worden, zum Beispiel in eine roboterbasierte Fertigungsstrecke für Schranktüren. Die Zahl an Arbeitsplätzen will das Unternehmen im Saarland konstant halten, trotz eines Rückgangs bei den Fertigungszahlen im Werk von rund 7%. Die Firma Schmidt produziert seit 90 Jahren Küchen und Möbel im Saarland und in Frankreich. In Frankreich ist das Unternehmen seit mehreren Jahren führender Küchenhersteller. Im Rechtsstreit über die Sonntagsöffnungen im Outlet-Center Zweibrücken will das Oberlandesgericht ein Gutachten bestellen. Das Gutachten soll nach Angaben des Gerichts zeigen, ob der Kläger, der Besitzer eines Modehauses in Grünstadt, tatsächlich Geld verliert, weil ein Geschäft im Outlet Zweibrücken häufiger an Sonntagen öffnen darf. Eine endgültige Entscheidung über die Öffnungszeiten des Outlets gibt es voraussichtlich erst in ein paar Monaten. Der deutsche Radprofi Lennart Kemner befindet sich nach einem Trainingsunfall auf Teneriffa auf der Intensivstation. Wie sein Teambohrer Hans Kroh mitteilte, zog sich Kemner bei dem Unfall gestern zahlreiche Verletzungen zu. Der 27-Jährige sei aber ansprechbar und könne kommunizieren. In den kommenden Tagen werde er auf der Intensivstation überwacht. Nach Angaben des deutschen Rennstalls nahm ein entgegenkommendes Fahrzeug Kemner die Vorfahrt.
Bei unseren Nachbarinnen und Nachbarn in Polen ist durch den Regierungswechsel letztes Jahr ja einiges in Bewegung gekommen. Die nationalkonservative PiS hat die Macht verloren. Jetzt regiert ein Bündnis unter Donald Tusk. Am Sonntag finden nun die Regionalwahlen statt. Dabei werden alle politischen Ämter unterhalb der nationalen Ebene neu besetzt. Es ist der erste große Stimmungstest für Tusk und sein Bündnis. Martin Adam berichtet.
Gleich zur Eröffnung des Wahlkampfes im Februar macht Donald Tusk, der Premierminister persönlich, klar, dass es bei den Regionalwahlen in Polen nicht nur um die Regionen, um die Städte und Gemeinden geht. Für Tusk sind die Wahlen eine Fortsetzung der Parlamentswahl vom 15. Oktober. Eine Serie von lokalen Entscheidungen über ganz Polen. Am 15. Oktober haben die Polen gezeigt, dass sie sich auf die Seite des Guten, der Anständigkeit, der Rechtsstaatlichkeit und Demokratie stellen können. Nicht nur um zu demonstrieren, sondern um das Böse zu überwinden. Er sei sicher, sein Bündnis, die Bürgerkoalition, werde die Regionalwahlen gewinnen, um die im Oktober abgewählte nationalpopulistische PiS auch auf lokaler Ebene zu besiegen. Auch wenn bei Regionalwahlen traditionell bekannte Gesichter und parteiübergreifende Zusammenarbeit für kleinere, eben lokale Projekte mehr zählen als nationale ideologische Grabenkämpfe, hat Tusk damit die Wahl auch zu einer Entscheidung über seine Regierung gemacht. Bei einem Wahlkampfauftritt Anfang April in Warschau nimmt die PiS diese Herausforderung gern an. Ihr Kandidat Tobias Buchenski hat in der Hauptstadt kaum Chancen auf einen Sieg. Er spricht daher statt über lokale Probleme lieber über die Steuerpolitik der Regierung Tusk. Das zeigt, wie wichtig es ist, welche Politiker die Herausforderungen Polens und der Regionalverwaltungen lösen sollen. Ob sie die Kosten auf die Einwohner und Polen übertragen, wie das die aktuelle Regierung macht, oder ob sie Politik wie die Regierung und die Politiker der PiS machen. Buchenski hat die ehemalige Premierministerin und den früheren Verteidigungsminister der PiS mitgebracht. Zusammen schlagen sie neue Regeln für die Mehrwertsteuer vor. Nichts, was tatsächlich bei Regionalwahlen zur Debatte stünde. Die PiS konzentriert sich auf die 100 Maßnahmen, die Donald Tusk im Parlamentswahlkampf für die ersten 100 Tage seiner Regierung versprochen hatte. Von denen wurde allerdings bisher weniger als ein Viertel umgesetzt. Die PiS nennt sie Tusks 100 Lügen. Eine Strategie, die verfangen kann. Zumal die drei Koalitionspartner aus Tusks Regierung zum ersten Mal wieder gegeneinander antreten und sich Wählerinnen und Wähler streitig machen. Trotzdem dürfte der PiS-Vorwurf der 100 Lügen kaum den Ausschlag geben, sagt die Politologin Agnieszka Łukasik-Turecka von der Katholischen Universität Lublin. Ich glaube, jedem vernünftigen Menschen war klar, dass es nicht möglich sein würde, derart ernsthafte Projekte in den ersten 100 Tagen umzusetzen. Aber aus der Perspektive der Wählerschaft der aktuellen Regierung ist wohl wichtiger, ob die Richtung stimmt, sodass Veränderungen in Sicht sind. Und die Richtung stimme ja, sagt die Politologin. Trotzdem sind die Regionalwahlen für Donald Tusk riskant, denn für alle Verluste und Niederlagen dürften nicht nur die eigenen Leute, sondern auch die Koalitionspartner vor allem ihn verantwortlich machen, den Premierminister.
Noch 113 Tage, dann beginnen die Olympischen Spiele in Paris. Als Disziplin natürlich mit dabei Schwimmen. Ausgetragen werden die Spiele im Département Seine-Saint-Denis, in der Nähe vom Stade de France und beim Olympischen Dorf. Und ausgerechnet dort kann mehr als die Hälfte der dort wohnenden Kinder nicht schwimmen. Die Vorbereitungen für die Olympischen Spiele sind jetzt zu einer Art Katalysator geworden, um dieses Defizit in dem ziemlich armen Departement auszugleichen. Schwimmen wird dort jetzt großgeschrieben und mit viel Geld gefördert. Stefanie Markert hat sich das zeigen lassen.
Die Wasserballer des Clubs Cercle 93, Zirkel 93 aus Saint-Denis, furchen geschmeidig durch das türkisfarbene Wasser. Es hat fast 27 Grad. Nationalspieler Mehdi Marzouki steht im Anzug etwas neidisch am Rand. Eine wunderbare Schwimmhalle mit viel Licht, das ist wichtig für uns. Ich hoffe, wir werden hier viel trainieren und eine Medaille holen. Wir sind schließlich zu Hause. Die Halle mit 4 Innen- und 2 Außenbecken kann im Sommer fast 2000 Gäste empfangen. Picknickrasen, elegantes Design, viel Holz, ein feiner Wellness- und Fitnessbereich dazu. Cédric Favot verwaltet die Sportstätten im Departement. Der Zugang zu unserem Aquazentrum ist inklusiv für motorisch, psychisch und sensoriell eingeschränkte Menschen. Hier ein kleiner Raum für Blindenhunde. Der Empfang kann durch die Scheibe sehen, ob der Hund nervös wird, während die sehbehinderte Person schwimmt. Cédric zeigt 6 Umkleiden für 3 Schulklassen gleichzeitig, Seminarräume für die Ausbildung von 40 Rettungsschwimmern im Jahr. Er erzählt von 100 Waterbikes und steht an einem mit Spiegelwand abgeschirmten Becken für Menschen mit Wasserangst. Die Idee, hier soll man das Wasser entdecken. Es ist maximal 60 cm tief. Das Geländer führt ganz weit hinein. Fühlt man sich sicherer, kann man in das nächste Becken, das schon doppelt so tief ist. Arbia sitzt im Rollstuhl und ist begeistert. Es ist alles gut gelöst für Personen mit Handicap. Ich kann gleich am Eingang in einen Schwimmbadrollstuhl wechseln. Hier das Beste vom Besten. Ich komme gleich am ersten Tag. Christelle aus Saint-Denis ist mit ihren Söhnen da. Es ist so groß, wir sind noch verloren, aber schön, so viele Möglichkeiten. Es gefällt mir, sagt Sohn Leo Berlin und schaut über 1600 Quadratmeter Wasser. Er gesteht, ich kann noch nicht richtig schwimmen, ich will bald einen Kurs abschließen, vielleicht ja genau hier. Zainaba Said Anzoum ist von Amts wegen optimistisch als Sportabgeordnete im
9-3.
Hier sollen die Kinder nun massenhaft schwimmen lernen, denn über die Hälfte der 11-Jährigen in unserem Departement kann es nicht. Die Halle kann Gewohnheiten verändern. In die alte nebenan kamen 60.000 Menschen im Jahr. Wir wollen auf 300.000 kommen. Kleiderfragen dürften keine Bremse sein. Das Departement ist von Einwanderung geprägt. Immerhin ist das neue Aquazentrum nach der franco-australischen Schwimmerin Annette Kellermann benannt. Sie hat den ersten Badeanzug erfunden, in dem Frauen ungehindert schwimmen konnten. Anwohner Florian sieht für den Schwimmnotstand aber soziale Gründe. Meine Eltern haben mich mit ans Meer genommen. Wer nicht in den Urlaub kann, schwimmt weniger. Manche müssen hier 2 Jobs annehmen, um über die Runden zu kommen. Sie können ihren Kindern diese Freizeit nicht bieten. Aurélie Gauthier arbeitet in der Sportabteilung im Departement. Die Schwimmhalle soll für alle erschwinglich sein. Deshalb haben wir dem Betreiber 3 Tarife vorgeschrieben. 4,50 für einen Erwachsenen, 13 Euro für eine 4-köpfige Familie. Der Jahrespass zum Schwimmenlernen für 130 Euro. Die Prominenz feiert bei der Eröffnung Weltstandard für das Departement. Pascal Lebris, Vizebürgermeister der Nachbarkommune La Courneuve. Mit 16 Sportstätten auf 10.000 Einwohnern steht unser Departement an letzter Stelle in Frankreich. Der Durchschnitt liegt bei 50. Dieses Aquazentrum ist also ein guter Anfang, auch weil Geothermie diese schöne Anlage heizt. Das spart im Vergleich zu Gas 30% an Energiekosten. Toni Estanguet, Chef des Organisationskomitees. Nicht ein, nicht zwei, sondern 18 Schwimmhallen sind dank der Spiele neu gebaut oder renoviert worden. Wir haben auch den Fonds Savoir Nager aufgelegt. Fast 10.000 Kinder haben so im Departement schwimmen gelernt. Dank 10 Gratisstunden Unterricht. Im Sommer heißt es zudem in aufgestellten mobilen Becken 1, 2, 3 Nager. Auf die Plätze fertig, schwimmt. Unterpräfekt Vincent Lagoguet blickt zurück und voraus. In Saint-Saint-Denis gab es zuvor 37 Schwimmhallen für 1,6 Millionen Einwohner. Damit hatten wir die rote Laterne Frankreichs. Trotzdem sind wir Frankreichs Vizemeister im Wasserball. Für die Zukunft haben wir den Plan Schwimmhalle 2 mit 35 Millionen Euro dotiert. Ich stelle mir vor, wie viele Champions wir mit den neuen Anlagen hervorbringen. Die sind der Kracher. Und pünktlich fertig.
Die Partei des türkischen Präsidenten Erdogan hat am Wochenende eine herbe Niederlage einstecken müssen. Die Türkinnen und Türken haben den bei den Bürgermeisterwahlen der AKP einen Denkzettel erteilt. In vielen Provinzen haben sie der CHP den Vorzug gegeben. Das ist ein Indiz dafür, wie unzufrieden die Menschen im Land zurzeit sind. Vor allem wegen der wirtschaftlichen Lage. Hohe Arbeitslosigkeit, sehr hohe Inflation. Wichtig für das Land wird also auch dieses Jahr wieder der Tourismus sein. Urlauber sollen Geld in die Türkei bringen. Pia Masurczak berichtet, wie die Branche sich vorbereitet.
Wolkenloser blauer Himmel und Wellenrauschen. Wer Lust auf Sonne hat, der hat es in Kemme bei Antalya gerade richtig gut getroffen. Wie diese beiden Arbeitskollegen, die am Pool entspannen.
Für mich ist das Ziel Erholung. Also nicht kochen, einfach mal bedienen lassen, das Wetter genießen.
Ich finde immer ganz gut, wenn eine gute und gesunde Mischung da ist, dass man ein bisschen Strand hat, ein bisschen Pool hat und aber auch die Möglichkeit hat, dann in der Nähe sich die Kultur anzuschauen oder Städte zu schauen oder wie auch immer. Aber Meeresnähe ist halt immer schon Pflicht beim Buchen, würde ich sagen.
All-inclusive heißt das Zauberwort, mit dem die Türkei seit mehr als 30 Jahren Urlauber lockt. Gerade aus Deutschland. An der türkischen Riviera gibt es tausende Hotels, die einen Rundum-Service anbieten. Zu günstigen Preisen. Zumindest bis jetzt. Denn die rasante Preissteigerung in der Türkei kommt auch in der Tourismusbranche an. Zum Beispiel in der Altstadt von Antalya. Die beiden Urlauber aus Nürnberg suchen gerade in einem Keramikgeschäft nach Souvenirs und merken, dass sich etwas verändert hat.
Beim Urlaub buchen nett, vor Ort ist es schon eigenwillig, ne? Also keine Ahnung, wenn du fürs Glas Wein plötzlich 8 Euro bezahlst.
Und zwar statt mitten in der Pampa hier, kommt mir teuer vor. Es entspricht deutschen Preisen und so hätte ich es mir eigentlich nicht vorgestellt.
Lebensmittel, Restaurants oder auch Sightseeing und kleine Mitbringsel. Vieles ist teurer geworden. Wer auf eigene Faust unterwegs ist, der spürt die Preissteigerung, die viele Türkinnen und Türken belastet, auch selbst. Das macht auch den Händlern in der Altstadt von Antalya Sorgen. So wie Lütfi Çaka mit seinem Keramikgeschäft. Er ist mit dem Saisonstart eigentlich zufrieden, aber hohe Preise und die Vorliebe für All-Inclusive-Urlaube machen ihm das Leben schwer. Leider hat All-Inclusive eine spezielle Art von Tourismus gebracht. Es wurden alle Voraussetzungen dafür geschaffen, dass die Touristen nicht rausgehen müssen. Ja, das hat vielleicht viele Vorteile, aber es hat auch viele Nachteile. Anders als kleine Restaurants oder Läden schaffen es die großen Hotels besser, die Inflation abzufangen. Wer also von Deutschland aus bucht, der spürt noch nicht so viel von den gestiegenen Preisen. Dass die Reiselust ungebrochen ist, spürt auch Hotelmanager Dinger Sarıkaya in Kemme, ungefähr eine Stunde südlich von Antalya. 60 bis 70 Euro kostet ein Doppelzimmer in seinem Haus in der Nebensaison, knapp 100 in der Hauptsaison. Für deutsche Urlauber ist das offenbar attraktiv. Die kämen seit langem zum All-Inclusive-Urlaub hierher, sagt Sarıkaya. Ein Selbstläufer sei das Geschäft trotzdem nicht. Obwohl wir mit den Preisen kämpfen, versuchen wir, keine Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Wer bei der Qualität Kompromisse macht, kann und darf nicht bestehen. Deshalb, erzählt er, verzichtet er lieber auf einen Teil des Gewinns und hofft, dass die Wirtschaft sich stabilisiert. Auch er freut sich auf die Saison und vertraut auf den türkischen Tourismusminister. Der will dieses Jahr eine neue Rekordzahl an Urlaubern ins Land locken. Gern auch solche, die etwas mehr Geld auszugeben bereit sind. Ein bisschen weniger Billigtourismus und trotzdem weiterhin alle willkommen heißen. So sieht in seiner Vision die Zukunft des Urlaubslandes Türkei aus. In Kemer und Antalya scheint das anzukommen.
Die Schauspielerin und Produzentin Vera Tschechowa ist tot. Sie starb gestern im Alter von 83 Jahren, hat ihre Agentur mitgeteilt. Steve Neuwirth erinnert an sie.
In ihrer Film- und Fernsehkarriere war Tschechowa von den 1950ern bis zu den 1990er Jahren in fast 100 Rollen zu sehen. Hinzu kamen viele Engagements an großen deutschen Theaterbühnen. Die grünen Augen waren ihr Markenzeichen. Ihre erste Hauptrolle hatte Tschechowa im Film »Das Mädchen mit den Katzenaugen«. Für die Böll-Verfilmung »Das Brot der frühen Jahre« bekam sie 1962 den Bundesfilmpreis. Bekannt ist sie auch aus Filmen wie »Zeit der Empfindsamkeit« und von Auftritten in Fernsehserien wie »Ein Fall für zwei«. Ab 1959 spielte Tschechowa Theater an der Freien Volksbühne Berlin. Weitere Bühnenstationen waren unter anderem das Deutsche Schauspielhaus in Hamburg und das Düsseldorfer Schauspielhaus. Auch Elvis Presley ist Tschechowa begegnet, unter anderem als er als US-Soldat in Bad Nauheim stationiert war. Vera Tschechowa war die Urgroßnichte des Schriftstellers Anton Tschechow. Ihre Mutter und auch ihre Großmutter waren Schauspielerinnen. Seit den 1990er Jahren stand Tschechowa lieber hinter als vor der Kamera. Dabei hat sie Filmkolleginnen und Kollegen porträtiert, wie beispielsweise Katja Riemann, Klaus-Maria Brandauer und Michael Ballhaus.
Zum Wetter im Saarland. Am Abend und in der Nacht kann es wieder Regen geben. Der Tag morgen beginnt dann aber erstmal trocken. Ab und zu kann auch die Sonne rauskommen. Am Nachmittag ziehen aber wieder neue Wolken auf und es kann auch regnen. Die Höchsttemperaturen morgen 17 Grad in Nornweiler und 21 Grad in Wecklingen. Am Samstag dann erstmal viel Sonne, später aber eher wolkig oder eingetrübt wegen des neuen Sahara-Staubs. Bei Höchstwerten dann schon bei 27 Grad. Das war die SR-Info-Bilanz am Abend. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Abend. Tschüss.